Ja, guten Morgen. Wie immer, lieber Mike, bin ich auch gespannt. Und ich habe euch heute was mitgebracht von, oder ein Thema mitgebracht, der Mike hat es schon anmoderiert, von dem ich tatsächlich glaube, dass dieses Thema Angst schon auch unser Leben prägt, in mannigfaltiger Weise. Und ich glaube, jede oder jeder von euch könnte jetzt irgendetwas sagen dazu. Zu aktuellen Themen oder zu Dingen, die schon länger zurückliegen. Und ich bin auf das Thema schon vor einigen Monaten deswegen gekommen, weil ich mich mit dem Thema Angst im Kontext zu dem, was die Bibel denn dazu sagt, mal ein bisschen intensiver beschäftigt habe. Und natürlich kommt das daher, dass ich das auch kenne, dass ich auch Angst in meinem Leben kenne. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das jetzt mal außer unserer Gruppe hier auch allen anderen Menschen so geht. Dass wir in Angst leben. Und dass Angst vielleicht auch ganz häufig etwas ist, was nicht nur ein schlechtes Gefühl verursacht oder ein komisches Gefühl in der Magengrube, sondern dass das vermehrt krank macht. Ich habe euch mal eine alte Folie mitgebracht aus dem Jahr 2012, stimmt aber immer noch, kommt von einem renommierten Institut, RKI, glauben wir alle, was da so gepostet wird. Ich probiere das nochmal. Okay, danke Hartmut. Was sind die häufigsten psychischen Störungen? Ja, ich helfe euch. Ich helfe euch. Also wie gesagt, die Folie ist aus dem Jahr 2012. An der Stelle haben wir im RKI noch geglaubt. Ja? Wichtig, unterster Balken, Angststörungen waren damals schon ganz vorne. Die häufigste psychische Erkrankung. Aber Angst ist ja nicht immer etwas Pathologisches, also etwas, wo man in Behandlung gehen muss, sondern kennt ja jeder von uns. Ich habe je nach Lebenssituation mal mehr und mal weniger Angst. Angst ist definitionsgemäß ein Grundgefühl, was im Menschen angelegt ist. Sie erfüllt eine wichtige Funktion. Mit der Angst sollen die Sinne geschärft und die Körperkraft aktiviert werden. So liest man das zumindest, wenn man mal so das Internet bemüht. Sie ist ein aktivierender Schutz- und Überlebensmechanismus. Aber ich glaube schon, es ist wichtig zu verstehen, dass die Angst nicht zur Schöpfung gehört. Gott hat die Angst für den Menschen nicht vorgesehen. Angst war zum Anbeginn der Zeit für Adam und Eva nicht da, weil es war einfach nur ein unnützes Gefühl. Sie haben sie nicht benötigt, weil es keine Bedrohung gab. Gott hat sie beschützt. Das erste Mal Angst hatte der Mensch nach dem Sündenfall. Das können wir lesen im Mose, in 1. Mose 3. Da sagt Adam zu Gott: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Mit diesem Hintergrund könnten wir jetzt vielleicht heute schon fragen, und Mike hat das eben schon schön anmoderiert. Passt denn diese Angst, die wir jetzt empfinden, überhaupt zu unserem Leben als Christ? Ist es nicht so, dass Angst zu haben für uns jetzt eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass wir nicht so recht das leben, was wir glauben oder glauben wollen? Vielleicht bekommen wir ja auch heute eine Antwort auf diese Frage. Ich möchte euch aber ganz zu Beginn der Predigt bitten, euch eine Minute Zeit zu nehmen, in der wir alle ganz still sind, und beschäftige dich in dieser Minute mal akut mit dem, was dir jetzt aktuell Angst macht, was deine größte Angst im Leben ist, was dir vielleicht sogar den Schlaf raubt. Welche Angst ist das, die dafür sorgt, dass sich alles in dir zusammenzieht? Denk da mal ganz im Stillen drüber nach. Ich frage auch hinterher nicht, was das ist. Denk nur du mal drüber nach und ich schließe dann diese stille Zeit mit einem Gebet ab. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich möchte danken dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können, dass du da bist, dass dein Heiliger Geist da ist. Und du hast selbst gesagt und du hast das gekannt und du kennst uns. Du hast selbst gesagt, dass wir in der Welt Angst haben. Herr, aber dieser Teil, wo du gesagt hast, in der Welt habt ihr Angst, der war nicht alles. Du hast weitergesprochen und hast gesagt, dass du die Welt überwunden hast. Herr, du weißt, wie oft uns das so schwerfällt, unsere Ängste an dich abzugeben. Herr, wir wollen heute Morgen auf dein Wort hören. Wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist zu uns spricht. Amen. So, habe euch noch eine Statistik mitgebracht. Hat jemand eine Idee, was das ist? Was? Geburtswehen, ein ZDG. Ja. Ah. Genau, also es wäre bei dem Herzschlag dann aber schon auch pathologisch. Ja. Nee, das ist ganz was Tolles. Das ist der Angstindex für Deutschland. Betrifft hier die Jahre 92 bis 2023. Ich fällt mir gerade erst ein, gar nicht nachgeguckt, ob andere Länder auch sowas haben. Wahrscheinlich nicht. Ja. Gibt ja auch den englischen Begriff German Angst. Also es gibt es wirklich. Das ist schon irgendwie interessant, warum das auch in Deutschland hier so geworden ist. Aber dieser Angstindex, der wird jedes Jahr gemessen. Ja, seht ihr unten, das heißt, seht ihr nicht, wenn ihr es sehen könntet, würdet ihr da die Jahreszahlen sehen. Und aktuell, seht ihr, steigt der wieder an. Der Wert von 23... das ist der ganz rechts, ist der höchste der letzten Jahre. Und wenn wir uns jetzt die Top 10 Ängste der Deutschen aus dem Jahr 23 ansehen, dann sieht das so aus. Auch das kann man vielleicht nicht lesen von ganz hinten, ist aber auch gar nicht so wichtig. Denn Top Angst, steigende Lebenshaltungskosten. Ja, und so geht es dann weiter. Ja. Wohnung in Deutschland unbezahlbar und solche Dinge. Ich hätte eigentlich erwartet, dass da so irgendwie was wie Krieg mit drin steht. Das findet ihr nicht in den ersten 10 Top-Ängsten. Ich habe mir mal kurz überlegt, wie denn wohl diese Folie aussehen würde, wenn nur Leute abgestimmt hätten, die dazu gezwungen worden wären, 6 Monate keine Nachrichten zu hören. Ja, vielleicht Steuererhöhung ist hier Platz 3. Vielleicht ist ja auch eine Angst dabei, die euch beschäftigt oder an die ihr eben gedacht habt. Ich möchte heute gerne meine Predigt anders aufbauen als die, die ich bisher gehalten habe. Ich habe nämlich der Mike hat gefragt, ich habe keinen führenden Bibeltext heute, den wir uns anschauen, sondern ganz viele. Die Bibel ist voll mit Erzählungen von Menschen, die Angst haben. Es gibt aber noch mehr Bibelstellen, in denen Gott sagt, wie wir mit der Angst umgehen sollen. Und auch wenn ich jetzt heute etwas tue, was ich sonst so nicht tue, nämlich tatsächlich Bibelstellen aus dem Kontext heraus zu betrachten oder zu übermitteln, versuche ich euch schon mitzugeben, wie Gott das sieht, wie Gott uns sieht, was er dazu denkt und ob er uns wirklich Hoffnung schenken kann. Mike hat eben schon ganz viel in der Einleitung über Hoffnung geredet. Und vielleicht die gute Nachricht vorab, Hoffnung gibt es immer. Auch das Alte Testament ist voll von ängstlichen Menschen. Ich habe euch zunächst mal einen Text aus Jeremia mitgebracht. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Angst und Panik, Gefühle, die sich mit dem Kaninchen, das vor der Schlange erstarrt, vergleichen lassen. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe eine Arbeitskollegin, die, wenn die eine schlimme Nachricht hat, ist die überhaupt nicht mehr in der Lage, einen vernünftigen Satz zu bilden. In Momenten der Angst fühlen wir uns in die Enge getrieben. Und oft macht sie uns blind für die Möglichkeiten, die Gott für uns in dieser Situation bereithält. Und so erging es damals tatsächlich auch dem Volk Israel. Die hatten nämlich allen Grund, Angst zu haben. Sie waren da in der Situation, in die sie sich selbst reingebracht haben. Sie hatten eine bittere Niederlage einstecken müssen und sie waren ins Exil geführt worden. Vor ihnen lag eine ungewisse Zukunft. Und das kennen wir eigentlich auch, oder? Wie gewiss ist denn deine Zukunft? Oder meine? Wir denken uns irgendwas, wie der Tag vielleicht heute ablaufen könnte oder morgen oder nächste Woche oder wir wollen in Urlaub fahren und wissen doch überhaupt nicht, ob wir diesen Tag hier überleben. Durch den Propheten Jeremia verheißt Gott dem Volk Israel aber eine Zukunft, die viel besser als ihre gegenwärtige Situation ist. Dazu gehört aber auch ein hier wiederzugewinnendes Gottvertrauen. Jeremia ruft uns in diesem Text auf Gottes Pläne für die Zukunft zu vertrauen, auf seine Güte, weil er hat die Geschichte unseres Lebens bereits geschrieben. Wir müssen uns daran erinnern, dass er der Autor und der Vollender unseres Glaubens ist, dass er unser Schöpfer ist. In welchen Lebensbereichen siehst du Angst und Sorge oder siehst du mit Angst und Sorge deine Zukunft? Wenn wir uns übermäßige Sorgen um die Zukunft machen, dann kann es hilfreich sein, uns daran zu erinnern, dass wir einem liebenden Gott dienen, der das Beste für uns will. Mir geht das ganz häufig so, dass ich genau das vergesse und ich mich daran erinnern muss. Und irgendwie hat sich bei mir da so ein Ritual eingeschlichen. Vielleicht ist das bei euch was ganz anderes, ihr habt gar nichts, aber vielleicht fällt euch auch zukünftig was ein. Es ist schon ganz, ganz lange her. Ich bilde mir ein, Nadine, dass du was damit zu tun hast. Wir hatten mal einen Gottesdienst gefeiert, da gab es so ein Holzkreuz. Stimmt das, Nadine? Ja, ist schon echt lange her. Das ist das nicht mehr. Ich habe nämlich meins damals, was ich auch bekommen habe, durchgescheuert. So irgendwann kaputt gebrochen. Kein Spaß. Ich habe das seitdem in der Tasche, nicht als Talisman. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es gibt Situationen in meinem Leben und ich bin jemand, der irgendwie häufig Hände in der Tasche hat, vielleicht liegt das auch daran, ja, ich dann das Kreuz taste und für mich ist das echt toll. Nicht zu denken, hey, das ist ein Talisman, der mir weiterhilft, sondern mich daran zu erinnern, mein Herr ist da. Mir hat das wirklich geholfen oder hilft das oft. Und es ist völlig egal, wie wir uns daran erinnern. Ganz wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, vielleicht auch gegenseitig. Überleg dir, wie das gelingen kann, dich daran zu erinnern, dass Gott für uns das Beste will. Dazu vielleicht ein Vers aus Römer 8. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und die Frage ist ja ganz letztlich für uns auch, ob wir bereit sind, unsere Zukunft Gott anzuvertrauen. Wenn wir eine Angstphase durchleben, dann passiert es oft, dass wir uns nur auf das Negative in unserem Leben fokussieren. Unser ganzes Denken wird zugemüllt mit unliebsamen Gedanken. Hoffnungslosigkeit vielleicht auch. Es muss aber nicht so sein, dass wir in dieser verzweifelnden Endlosschleife hängen bleiben. Denn Gott hilft uns dabei herauszukommen. Die Bibel lehrt uns, dass Gott uns keinen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. Und die Kunst ist es vielleicht, diese Kraft anzuzapfen und unser Denken darauf zu richten, wer wir als Kinder Gottes sind. Es gibt viele Beispiele dafür in der Bibel von Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben und die sicher auch in diesen Situationen viel Angst gehabt haben. In Markus 5 lesen wir beispielsweise die Geschichte des Verwalters Jairus, der in einer sehr, sehr schwierigen Situation in seinem Leben die Angst losgelassen hat und geglaubt hat, dass Jesus sein Leben verändern kann. Nämlich, dass er seine Tochter von dem Tod auferweckt. Und dasselbe gilt für uns. Wir müssen unsere Gedanken weg von der Angst hin zu dem lenken, was Jesus uns bedeutet. Ich glaube, dass wir dann in dieser Situation mit Gottes Hilfe Berge versetzen können. Als Gläubige sollten wir auch in ängstlichen Lebensphasen oder vielleicht sogar gerade in diesen Lebensphasen weiter nach Gott suchen. Aber das wird nicht einfach so passieren. Wir müssen schon mit Gott zusammenleben in dieser Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben. Zeit für Gebet, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, in der Bibel zu lesen, Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern zu haben. Ich glaube, dass Ängste manchmal die Folge von Einsamkeit sind. Wir glauben, dass niemand uns versteht in unserer Situation oder uns keiner versteht, was wir jetzt gerade durchmachen. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich so. Und dass wir als Folge davon mit dieser Situation völlig alleine dastehen. Vielleicht ist es auch manchmal tröstlich zu wissen, dass es allen anderen auch so geht oder auch schon immer so gegangen ist. Mich hat es erinnert an eine Bibelstelle, die wir relativ zum Ende der Mosebücher finden, nämlich da, wo das Volk Israel nach all dem, was sie in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, auf ihrer Reise erlebt haben mit Gott, kurz davor standen, das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Seid mutig und stark, sagt da Mose in der Situation zum Volk Israel, also kurz bevor er da seine Leiterschaft an Josua weitergegeben hat. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Ja, Altes Testament, schon ganz lange her. Gerichtet an das Volk Israel. Aber das gilt heute auch für uns. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann gehörst du zum Volk Gottes. Und das sagt Gott heute Morgen zu dir. Deswegen wiederhole ich das gerne nochmal. Sei mutig und stark. Hab keine Angst und lass dich nicht von ihnen einschüchtern. Denn der Herr, dein Gott, geht mit dir. Er hält immer zu dir und lässt dich nicht im Stich. Wie er viel in seinem Leben erlebt hat, und auch nicht nur zu schöne Zeiten, war David. Und den Psalm 23 kennen wir alle. Auch wenn es eine ungewöhnliche Übersetzung ist, die wir jetzt hier sehen, und wandere ich im finsteren Tal, ist uns vielleicht viel näher daran. Fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Das wusste David schon, als er Schafhirte war. Und das wusste er, als er König auf der Flucht war, und auch David wusste, was Einsamkeit ist. Und dennoch entstanden seine tröstlichsten Psalmen für uns heute in dieser Zeit. Er erkannte Gottes Gegenwart in seinem Leben und verstand, dass der Herr immer sein Trost sein würde, egal was passiert. Kennst du das? Hast du dich schon mal gestützt mit Gottes Gegenwart, wenn die Furcht dich übermannte? Das ist nicht einfach. Gott verspricht aber, dass er uns unter keinen Umständen im Stich lassen wird. Und auf seine Verheißung ist er heute noch Verlass. Aber wir kennen ja auch alle anderes. Wir kennen alle andere Zeiten. Zeiten, in denen es uns gut geht, wo vielleicht Angst unser Leben tatsächlich kaum berührt. Mir geht das häufig so und ich bin da sehr dankbar für. Aber Teil dieser Phase, dieser Lebensphasen, ist bei mir, dass ich manchmal bewusst, aber viel häufiger unbewusst glaube, mit den täglichen Herausforderungen des Tages schon ganz gut alleine fertig zu werden. Und ich versuche, mein Leben ganz gut auf die Reihe zu bekommen. Selbst gut auf die Reihe zu bekommen. Und mir die Hilfe meines Herrn vielleicht in diesen Phasen gar nicht so wichtig ist. Dabei vergesse ich dann manchmal, dass Gott nicht der kritische Schöpfer ist, der uns nicht in jeder Lebensphase auch seine Hilfe geben will, sondern dass er unser liebender Vater ist, der nicht von unserer Seite weicht, der uns helfen will in jeder Lebenssituation. Ich glaube aber tatsächlich, dass es wichtig ist, ihn darum zu bitten. In seinen letzten Stunden betete Jesus für uns. Er betete für Einheit und er betete für Bewahrung. Er bat den Vater, dass wir die Wahrheit erkennen und Freude haben. Dieses Gebet von Jesus sollte uns mit großer Hoffnung erfüllen. Gibt es vielleicht für dich auch Situationen in deinem Leben, in denen es dir schwerfällt, Gott um Hilfe zu bitten? Vielleicht auch, weil du zu stolz dazu bist? Dem eben schon mal angesprochenen großen König David ging es da, glaube ich, anders, zumindest mal von dem, was wir von ihm lesen können. Oder zumindest ging es ihm häufig anders. In auswegloser Lage schrie ich zum Herrn, lesen wir in Psalm 118. Da holte er mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir wieder die Freiheit. Der Herr ist auf meiner Seite, ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Wie kann Gott zu kennen dir eine Hoffnung in der Angst sein? Der Herr ist da und antwortet auf unser Rufen. Wir dürfen nicht vergessen, ihn um seine Hilfe zu bitten. Und wir müssen es im Glauben tun. Er möchte, dass wir uns an ihn wenden. Und vielleicht ist es eine Frage für dich heute Morgen: Was hält dich denn davon ab, ihn um seine Hilfe zu bitten? Bei der Vorbereitung musste ich daran denken, dass wir in der letzten Woche hier im Gottesdienst von guten Mächten wunderbar geborgen gesungen haben. Also richtig gesungen haben, hätte ich fast gesagt. Weil inklusive der Strophe: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Ich weiß nicht, was das Singen dieses Liedes mit euch macht. Ich finde das ein toller Text, bis auf die Strophe. Die ist mir schon immer schwer gefallen, tatsächlich. Und es gab auch Phasen in meinem Leben, da konnte ich das nicht singen. Wir alle kennen ja dunkle Zeiten in unserem Leben. Und meine Frage ist, wie gelingt uns das, damit umzugehen? Oder dann auch so, wie Dietrich Bonhoeffer das hier sagt, in seiner Situation, in der diese Verse entstanden sind, zu sagen, na, wenn es dann halt so ist, ja, dann nehme ich den, weil ich dir vertraue, Gott, den bitteren Kelch. Aber auch wenn wir uns an dunkle Zeiten zurückerinnern in unserem Leben, wissen wir irgendwie schon auch aus Erfahrung heraus, dass es insbesondere für uns als Christen immer etwas gibt, über das wir uns freuen können. Paulus zum Beispiel erinnert uns daran, dass wir uns immerzu im Herrn freuen sollten. Er lebte auch nach diesem Grundsatz. Das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Ist jetzt nicht dieser Vers. In Apostelgeschichte 16, da sitzt Paulus und Silas wegen ihres Glaubens im Gefängnis. Und was tun sie in Ketten? Sie singen. Sie preisen Gott mit Liedern. Für mich schwer vorstellbar. Das wäre so, wie wenn ein Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis solche Verse dichtet. Die Mitgefangenen hören ihr gesungenes Glaubenszeugnis und Gott antwortet auf ihren Glauben, indem er die Gefängnismauern zum Einsturz bringt. Dieses Ereignis brachte den Gefängniswärter und dessen Familie zum Glauben an Jesus Christus. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Da bin ich noch ein bisschen von entfernt. Gott in Schmerz und Leid zu loben, das ist wirklich schwer. Es bestätigt aber nicht nur unseren Glauben, sondern auch außerdem ist, glaube ich, tatsächlich ein solches Verhalten ein starkes Zeugnis für andere. Gott wird unsere Treue nicht immer mit einem Erdbeben, wie bei Paulus in dieser Situation, beantworten, aber er verspricht, uns Frieden zu schenken. Unser Lobpreis fällt nicht auf taube Ohren. Mit ihm ehren wir den Gott, der uns erhält. Philipper 4. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Ich bin gerade überlegen, ob ich das sagen soll. Ich mache es einfach mal. Noch, wenn ihr mich heute fragt, würde ich mir das zu meiner Beerdigung als Predigttext wünschen. Peter, ich weiß, dass du zuhörst und vielleicht schenkt mir Gott noch ein bisschen Zeit auf dieser Welt und du musst mich gern beerdigen. Das wäre vielleicht ganz gut, weil ich glaube, das ist dann echt eine Herausforderung. Ja. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört und noch einmal will ich sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. In dem Leben, was ich lebe, geht es mir ganz häufig so wie dem Volk Israel, das eigentlich ja hätte wissen können, was Gott alles tun kann. Das habe ich auch vergessen. Ich vergesse häufig, was er in meinem Leben getan hat. Und ich würde mir so sehr wünschen, doch was daraus zu lernen. Seit der Schöpfung der Welt ist Gott seinen Versprechen treu. Wenn uns Angst und Sorgen aus der Bahn werfen, dann vergessen wir schon mal, wie oft Gott schon sein Wort gehalten hat. Und immer wieder lesen wir in der Bibel, dass Gott sein Volk auffordert, sich an seine Worte und Werke zu erinnern. Unser liebender Vater sieht, was wir in unserer Schwachheit vergessen. Vielleicht kann man das so sagen, er erinnert uns dann sanft an seine Verheißungen. In Jesus hat Gott gezeigt, wie sehr er sich mit uns verbunden fühlt, wie sehr er uns liebt. Durch Jesus können wir, selbst wenn wir uns verletzlich fühlen, voller Zuversicht zu jeder Zeit und in jeder Situation zu unserem himmlischen Vater kommen. Wir müssen nicht befürchten, abgelehnt zu werden oder fortgeschickt zu werden, völlig egal, was wir getan haben, sondern wir können in seiner Gegenwart Kraft und Ruhe finden. Und ich finde, das sind doch wirklich gute Nachrichten. Good News. Weil wir aber so vergesslich sind, müssen wir uns regelmäßig an diese Verheißungen erinnern. Dabei hilft es, wenn wir zentrale Bibelverse tatsächlich auch kennen und sie bestenfalls auch vielleicht sogar auswendig kennen. Denn dann können wir sie hervorholen, wenn wir sie am nötigsten brauchen. Schöne Verse dazu finden wir auch in Jesaja. Jesaja 40 an dieser Stelle. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Aber es geht euch bestimmt nicht anders als mir, dass es Tage gibt, an denen euch vielleicht nicht nach Dankbarkeit zumute ist. Vielleicht auch, weil irgendwas passiert ist. Kündigung, Krankheit, Beziehungskrise oder was auch immer bringt uns dazu, dass unsere Gefühle im festen Klammergriff der Angst sind. Wir haben den Eindruck, dass Gott uns mehr aufgeladen hat, als wir eigentlich zu tragen fähig sind. Wie Gott danken in solchen Zeiten, in denen wir eigentlich eher denken, wofür danken? Für nichts? In Thessalonicher 1, Vers 5 steht, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ich glaube, dass es eine hohe Kunst ist, aber es ist trotzdem wahr. Wenn wir in jeder Lage danken, erkennen wir an, dass Gott immer noch unser Schöpfer ist, dass er auf dem Thron sitzt. An einem Regentag lässt er dann doch irgendwann nochmal die Sonne scheinen, auch wenn sie hinter den Wolken jetzt momentan noch nicht zu sehen ist. Wenn unsere Gesundheit vielleicht nachlässt, dürfen wir darauf vertrauen, dass wir eines Tages vollkommen heil sein werden. Unsere Perspektive ist auf das Irdische beschränkt und damit tatsächlich oft viel zu kurzsichtig. Wenn wir Gott danken, erkennen wir seine Größe an. Wir ehren, was er tut und tun wird in unserem Leben. Und unser Danken ist ein Zeugnis für andere. Es fällt dann auch hier schon anderen auf, dass wir gerade in schweren Lebenslagen dankbar und froh sein können, weil wir tatsächlich eine Hoffnung haben. Vielleicht können wir genau dann und in solchen Situationen auch das von Jesus beschriebene Salz in dieser Welt sein. Ein von Dankbarkeit geprägter Lebensstil, den ich mir tatsächlich auch so sehr wünsche, führt aber auch dazu, dass wir nicht mehr so leicht ängstlich werden, weil wir erkennen, dass Gott für uns sorgt, egal wie unsere Lebenssituation ist, weil wir das wissen, weil er es schon oft getan hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir ehrlich sind zu uns heute Morgen, dann müssen wir wahrscheinlich eingestehen, dass es Zeiten im Leben gab, für mich gab es die auf jeden Fall, in dem uns nicht nach Beten zumute ist oder in denen wir tatsächlich auch nicht beten können. Weil halt unsere Trauer, die Emotionen, die Sorgen oder Ängste so überwältigend sind, dass uns die Kraft und ja, auch die Worte fehlen. Aber auch dafür, ja, aber auch das ging Menschen früher schon so. Römer 8, Vers 20. Weil Gott hilft auch in Zeiten, in denen wir selbst nicht beten können. Er schenkt uns unseren Geist, der für uns eintritt. Hier steht, ohne eigenes Verschulden und alle Geschöpfe der Vergänglichkeit sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Gott möchte gleichermaßen unser Lob wie unsere Beschwerden hören. Denn er möchte, dass wir ihm sagen, was unser Herz bewegt. Wenn wir im Gebet zu Gott kommen, beschenkt er uns mit seiner Gegenwart und seinem Frieden. Und meine intensivsten Zeiten, die ich in meinem Leben mit Gott verbracht habe, waren tatsächlich die in Traurigkeit und Leid. Und ich möchte wirklich diese Zeiten nicht wieder erleben. Nie mehr. Auch wenn das unwahrscheinlich ist. Aber ich möchte sie um keinen Preis der Welt missen. Ich möchte auf diese Erfahrung nicht verzichten müssen. Jedenfalls ist es großartig, dass wir uns nicht darum sorgen müssen, dass wir nicht zu ihm kommen können. Er ist immer bereit, uns zu empfangen. Christus hat alles getan, dass wir jederzeit zum Vater dürfen. So unvollkommen wir auch sind. Und an dieser Stelle müssen wir auch darüber reden, wie genial Gemeinde ist. Ohne Frage, ich wiederhole es nochmal, kann es zu Phasen in unserem Leben kommen, in denen wir nicht beten können. Dann ist es so. Und nicht wirklich das Schlimmste, denn es gibt Geschwister, die für dich im Gebet eintreten, die das sogar gerne tun. Und der Schritt dazu kostet ein Gespräch oder, wer nicht reden kann in der Situation, dann kostet es einen kurzen Text in der Gebetsgruppe. Und ich möchte euch ausdrücklich dazu ermutigen, das zu tun. Und auch wenn wir darüber reden, was dadurch passiert, würden uns viele, viele wichtige Sachen, Dinge, Sachverhalte einfallen, wo es Menschen wie durch ein Wunder besser ging. Die Welt, in der wir leben, ist ein Schlachtfeld. Doch eigentlich sind wir gut ausgerüstet damit, mit Dingen, diese Versuchungen und Prüfungen zu widerstehen. Gottes Wort und auch Gottes Geist bereiten uns darauf vor, uns dem Gegner und auch der Angst zu stellen. Anstatt den Rückzug anzutreten, müssen wir uns die Waffenrüstung Gottes, die er für uns bereithält, anlegen, um standhaft zu bleiben. Das ist auch was Paulus erklärt, was mit Rüstung gemeint ist, die Grundlagen des Glaubens, beispielsweise der Gürtel des Soldaten, das zentrale Kleidungsstück, das alles zusammenhält. Unser Glaube muss auf der Wahrheit des Evangeliums gegründet sein. Alles andere muss auf dieser Wahrheit aufbauen. Er spricht auch vom Panzer der Gerechtigkeit, der unser Herz schützen soll. Vielleicht in dieser Zeit viel mehr als in jeder anderen Zeit. Wenn wir nach Gottes Prinzipien leben, schützen wir uns mit seiner Hilfe tatsächlich selbst vor Versuchungen. Wir sollen die friedensbringende Botschaft Christi gut kennen und mit festen Schritten in die Welt tragen. Dann werden wir fest im Glauben stehen, wenn die Angriffe kommen. Und die werden kommen. Die werden auch weiterkommen. Und da kann uns unser Glaube als Schutzschild bei Angriffen tatsächlich dienen. Paulus erinnert uns häufig daran, wie mächtig der Glaube ist. Früher zogen die Soldaten wahrscheinlich deutlich selbstbewusster in die Schlacht, wenn sie wussten, dass sie einen Helm haben, der ihnen Schutz bietet. Unsere Sicherheit kommt von dem Wissen um unsere Erlösung. Gott verspricht uns unsere Kämpfe für uns und mit uns auszufechten. Epheser 6. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke füllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut ausgerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich komme zu einem Teil, der mir oft schwerfällt. Es geht hier um den Start in den Tag. Und da bewundere ich meine Frau, die kann das viel besser als ich. Und das hat, glaube ich, schon bei mir häufig damit zu tun, dass ich Bedenken habe in Bezug auf das, was mich frühmorgens, das, was mich heute an dem Tag erwartet. Vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr das kennt, wann war das letzte Mal, dass ihr morgens, frühmorgens mit einem vollmundigen Ja zu Gott in diesen Tag gestartet seid? Für mich ist es manchmal so oder vielleicht viel zu häufig so, dass das Klingeln des Weckers für mich wie ein Startschuss zu einem Wettrennen ist. So gut meine Vorsätze dann auch sein mögen, diktieren doch meine Pflichten, Verantwortlichkeiten und der Terminkalender viel zu häufig mein Tun. Und schneller als ich das fassen kann, blättern ich dann wieder ein Kalenderblatt um. Und manchmal fühlt sich das an wie, ich habe überlebt, aber nicht wirklich gelebt. Und ich glaube, das muss auch anders gehen. Was würde denn wohl passieren, wenn wir uns schon ganz früh morgens auf all die Menschen freuen könnten, die uns begegnen? Und all die unsicheren Situationen, vor denen wir bisher vielleicht noch Furcht hatten? Wenn wir mit Gottes Hilfe all die Chancen sehen, die dieser Tag neu bieten kann? Wenn wir mal die Bedenken komplett außen vor lassen würden? Und wir dann noch unseren Plan für den Tag als erstes mit unserem Schöpfer teilen? Was wird dann wohl passieren? Sprüche 16, Vers 3. Vertrau dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Der erinnert uns daran, unserem Schöpfer unsere Pläne anzuvertrauen. Und dieser kurze Vers endet mit, er wird dir Gelingen schenken. Gott will uns helfen, unsere Prioritäten und auch die Schritte in unserem Leben zu ordnen. Aber wir müssen es ihm auch erlauben, dass er das darf. Jeden Tag mit ihm Zeit zu verbringen, ist sicherlich eine Sache, die wichtig ist. Und wenn die früher morgen ist, dann hilft sie, glaube ich, genau in diesem Kontext. Wenn wir im Gebet still werden, werden wir in seinem Wort und seinem Wort lesen, dann können wir tatsächlich an echter Weisheit zunehmen und vielleicht auch bessere Entscheidungen treffen und vielleicht auch mit weniger Angst in den Tag starten oder mit weniger Bedenken. Aber dafür müssen wir mit ihm reden und dafür müssen wir in seinem Wort lesen. Dafür müssen wir mit ihm leben. Denn Gott wünscht sich tatsächlich von uns, dass wir ohne Stress leben. Er ist hier, um uns dabei zu helfen, die Prioritäten neu zu ordnen und den Blickwinkel zu verändern. Auch wenn wir uns in der vergangenen Stunde jetzt ganz viele Bibelstellen angeschaut haben zum Thema Angst und Sorgen, hat wahrscheinlich auch jetzt keiner von uns alle Antworten auf die Frage, warum wir in unserem Leben immer wieder Angst haben. Ich glaube für mein Leben tatsächlich, dass das mit vielen Umständen zu tun hat, aber auch vielleicht vor allem zu Ende gedacht mit einem Vertrauensdefizit Gott gegenüber. Denn ganz häufig denke ich gar nicht daran, dass Gott meine Angst wegnehmen kann. Und wenn ich daran denke und darum bitte, dann wundere ich mich immer wieder darüber, dass das tatsächlich auch geschieht. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. Denn ich weiß doch, dass ich einem Gott diene, der uns mehr als alles andere liebt. Er hatte schon einen Plan für mein Leben, für dein Leben, als du noch gar nicht geboren warst. Es ist an uns, ihm selbst dann zu vertrauen, wenn wir unsere Umstände nicht ganz verstehen. Und trotzdem ihn als den allmächtigen Herrn anerkennen. Wenn wir ihm vertrauen, wird unser Glaube uns neue Kraft geben. Er gibt uns neue Hoffnung und Perspektive. Sprüche 3, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Das hat auch ganz viel mit Demut zu tun. Und ich glaube tatsächlich, dass fehlende Demut uns ganz häufig im Weg steht auf dieser Strecke. Ich möchte euch noch ein kleines Fazit am Ende meiner Predigt mitgeben. Ein paar Dinge, die euch vielleicht in eurem Alltag mit euren Ängsten weiterhelfen können. Angst ist nicht Bestandteil der Schöpfung. Angst ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat, sondern sie ist erst dazugekommen, als Sünde in unser Leben eingetreten ist. Aber trotzdem weiß Gott, dass wir Angst haben. Jesus weiß, dass wir Angst haben. Jesus hat selbst Angst gehabt, als er gelebt hat hier auf dieser Erde. Etwas, was vielleicht selbstverständlich ist, ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das jedem klar ist. Gott möchte das Allerbeste für dich. Er ist überhaupt nicht interessiert daran, dass du in Angst lebst. Im Gegenteil. Lass dich nicht von der Angst überwältigen, sondern suche nach Gott und leg seine Waffenrüstung an. Vertraue Gott all dein Tun an. Ich glaube, das ist schwer. Mir ist das in vielen Situationen meines Lebens schwer gefallen. Heute geht das wirklich besser, als es früher ging. Und die Erfolge, die man im Leben sehen kann, sind tatsächlich groß, glaube ich. Im Gottvertrauen sich nicht zu fürchten, ich glaube, das geht tatsächlich. Ich glaube, dass man mit Gott zusammen in eine Lebensphase einsteigen kann, in der Angst zumindest mal nicht mehr die Rolle spielt. Es ist gut zu wissen, dass uns das alle betrifft. Wir kennen das alle. Wir haben alle Angst. Und da sollten wir was mitmachen und uns gegenseitig helfen. Denn mit unserer Angst sind wir nicht alleine. Aber trotzdem, für mich ist das ein wichtiger Aspekt, ist es in diesem Kontext auch wichtig, daran zu denken, dass wir hier eine kurze Spanne leben. Jahre oder wie viel auch immer. Und es hat mir noch keiner gesagt, dass es anders ist, wenn ich behaupte, dass ich den Eindruck habe, dass jedes Lebensjahr, was ich weiter erreiche, immer schneller vorangeht. Wir haben hier eine kurze Strecke zu leben. Und dann wird es erst richtig cool. Das ist doch das, was wir glauben. Mir geht es ganz, ganz häufig so, dass ich diesen Blick, diesen Fokus überhaupt nicht habe. Es geht nicht nur um unser Leben hier, nicht nur um das Stück, sondern kann gerade schlecht unendlich anzeigen. Ich glaube, daran müssen wir uns regelmäßig erinnern. Und es wäre schön, wenn es uns gelingen würde, in Zukunft in schwierigen Lebenslagen zunehmend auf Gottes Charakter uns zu verlassen und nicht auf unseren Verstand und unseren eingeschlagenen Glaubensweg weitergehen. Ich hatte sehr bewusst die Predigt unter dem Leitsatz "I'm no longer a slave of fear" gestellt. Ich bin kein Sklave der Angst mehr. Angst zu haben ist kein Spaß. Und das Leben ist ja tatsächlich auch nichts für Feiglinge. Es gibt ein gutes Lied, das diesen Titel trägt, "No Longer Slaves". Und es geht weiter mit in diesem Lied, "I'm a child of God". Ich bin ein Kind Gottes. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Der Text aus diesem Lied basiert auf Römer 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gott will nicht, dass wir Angst haben, und er begleitet uns gerne auf dem Weg, angstfrei zu leben. Und ich bin total froh darüber, dass ihr euch auf dieses Lied eingelassen habt, sehr schnell auch. Das finde ich ganz klasse, und das singen wir jetzt gemeinsam. Amen.